Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Präsidiumsgesprächs. Mein Name ist Christiane Möller. Ich bin Justiziarin und stellvertretende Geschäftsführerin beim DBSV. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Blindenführhunde. Bei mir sind Jette Förster.
Hallo zusammen.
Und Johannes Sperling.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, damit die Hörerinnen und Hörer erstmal eine Ahnung haben, mit wem sie es heute hier zu tun haben, bitte ich euch beide, euch mal kurz vorzustellen. Jette, zunächst an dich das Wort.
Ja, danke. Ja, Jette Förster, ich bin Präsidiumsmitglied in der dritten Legislatur beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Und was für unser heutiges Thema, denke ich, ganz wichtig ist, ist, ich bin selber für Hundhalterin und habe mich vor über 8 Jahren im Zuge meiner Erblindung für dieses Hilfsmittel entschieden.
Dankeschön, Johannes.
Ja, danke. Ich bin Johannes Sperling, 45 Jahre alt und ich bin seit ungefähr 8 Jahren Mitglied im Arbeitskreis der Blindenführhundhaltenden im DBSV. Momentan habe ich keinen Führhund. Ich hatte von 2010 an einen Führhund. Im Moment kümmere ich mich gemeinsam mit meiner Freundin um ihren jetzt 12-jährigen Führhund. Und wenn der in absehbarer Zeit nicht mehr sein sollte, dann werde ich einen neuen Führhund bekommen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Hörerinnen und Hörer. Nur zur Information, wir drei kennen uns schon sehr lange und deshalb sind wir hier auch per Du. Also deshalb sollte sich keiner wundern. Ich würde sagen, zum Einstieg beginnen wir doch erstmal damit, so ein bisschen die Aktivitäten beim DBSV zum Thema Blindenführhunde zu beschreiben. Also was gibt es in den Ländern, was passiert auf der Bundesebene, wie ist das Ganze organisiert? Und ich würde sagen, Johannes, da bist du der absolute Experte.
Vielen Dank. Ich will mal versuchen, das kurz zusammenzufassen. Der DBSV hat ja 19 ordentliche Mitgliedsorganisationen, Blinden- und Sehbehindertenverbände und Vereine auf Landesebene. Deshalb sage ich immer kurz Landesverbände. Und in jedem dieser 19 Landesvereine ist eine Struktur für Blindenführhundhaltende und Interessierte am Thema vorgesehen. Das können ReferentInnen oder Beauftragte sein. In vielen Landesvereinen gibt es aber auch Arbeitskreise und Fachgruppen für Führhundeangelegenheiten. Und in den Landesvereinen läuft eigentlich die ganz wichtige Basisarbeit ab. Da geht es einmal um Beratung. Also Leute, die sich für das Thema Führhund interessieren, Leute, die darüber nachdenken, einen Führhund zu beantragen, bekommen dort Hilfe. Führhundhalterinnen, die einen Hund haben, aber Fragen oder Probleme haben, können sich dort beraten lassen. Es wird Öffentlichkeitsarbeit betrieben, also über das Thema Führhund informiert und sensibilisiert, Bewusstsein geschaffen. Und es gibt Treffen mehr oder weniger regelmäßig für den Erfahrungsaustausch unter den FürhundhalterInnen oder auch Seminare, bei denen FürhundhalterInnen sich informieren und fortbilden können. Und last but not least unterstützen die Personen und Gruppen ihren jeweiligen Landesverein. Es kommt vor, dass in den Bundesländern rechtliche Regelungen verabschiedet werden mit Bezug zum Thema Führhund, zum Beispiel in den Hundegesetzen und Verordnungen der Bundesländer. Und da sind natürlich die ExpertInnen auf Landesebene gefragt, den Verein zu unterstützen, wenn der eine Stellungnahme zu diesen Änderungen abgeben soll. Kommen wir mal zur Bundesebene. Im DBSV selbst haben wir den Arbeitskreis der Blindenführhundhaltenden im DBSV. Mitglieder dieses Arbeitskreises sind vor allem die ReferentInnen, Beauftragten und LeiterInnen der Fachgruppen und Arbeitskreise in den Landesvereinen, von denen ich eben gesprochen habe. Auch der Arbeitskreis beim DBSV hat viele Aufgaben. Wir unterstützen die Geschäftsstelle des DBSV, wenn es um bundesweite Regelungen zum Thema Führhund gibt. Da muss auch der DBSV regelmäßig Stellungnahmen abgeben. Zum Beispiel, wenn der Spitzenverband der Krankenkassen das Hilfsmittelverzeichnis in regelmäßigen Abständen überarbeitet. Und da geht es eben auch unter anderem um die Führhunde oder worüber ja auch noch geredet wird, die Regelungen über Assistenzhunde im Behindertengleichstellungsgesetz und in der Assistenzhundeverordnung. Auch da haben wir die Geschäftsstelle unterstützt.
Ja, vielen Dank, Johannes. Das ist ja ein ganzer Blumenstrauß an Aufgaben und ich kann schon mal sagen, eine ganz wichtige Unterstützung. Ich bin nämlich hier in der Geschäftsstelle für den Bereich der Blindenführhunde zuständig und der AK, der Arbeitskreis, ist da eine ganz wichtige Unterstützungshilfe. Jette, du als Präsidiumsmitglied, du weißt das ja ganz besonders gut auch. Selbsthilfe ist immer so stark, wie wir uns selbst alle miteinander unterstützen und gegenseitig voranbringen. Jetzt haben wir ja in den Bundesländern leider momentan nicht in allen Landesorganisationen Beauftragte für den Bereich Blindenführhunde. Möchtest du da vielleicht einen Appell auch an die Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung bei uns auf Landesebene senden?
Ja, vorrangig erstmal an alle, die sich jetzt engagieren. Natürlich unser herzlichstes Dankeschön schon einmal an dieser Stelle. Und in all die Bereiche, in die 5 Bundesländer, was wir gerade schon wahrgenommen haben, natürlich die große Bitte ist das Thema Führhunde in ihren Verbänden, in ihren Strukturen nicht besetzt. Schauen Sie, ob Sie es besetzen können. Schauen Sie, warum ist es derzeitig nicht besetzt und wie kann man es eventuell nachbesetzen? Kann man eventuell auch Kooperationen über Bundesländer hinweg bilden? Wie auch immer, das Wichtigste sollte sein, das Thema muss besetzt sein, damit eben die blinden und sehbehinderten Menschen, die sich für dieses Hilfsmittel in den jeweiligen Bundesländern entscheiden, auch direkte Ansprechpartner vor Ort haben. Denn es ist oft noch mal etwas einfacher, wenn vor Ort schon die Arbeit geleistet wird und Wege für Führhunde beschrieben und erklärt sind, als wenn man sich erstmal schauen muss, wo muss ich mich hinwenden? Wende ich mich an den nächsten Landesverband? Wende ich mich an die Bundesebene? Ja, also dass man da sozusagen den Weg einfach macht und natürlich die Löcher füllt. Und da kein Flickenteppich in Deutschland entstehen lässt und zum Beispiel sagt, in dem und dem Bundesland gibt es ja gar keine Führhunde, nur weil in Anführungsstrichen der Landesverband sich dem derzeitig nicht in diesem Bereich engagieren kann. Also von daher bitte, bitte an all die, die zuhören und die mitgestalten können, schaut's bitte bei euch genau nochmal hin und schaut, haben wir das Thema besetzt und wenn ja nicht, und dass ihr es bitte wieder nachbesetzt. Und sollte es da dann dementsprechend Unterstützung benötigen, sind wir, denke ich, beim DBSV, haben wir 2 große Ohren und hören zu und versuchen uns dann dementsprechend auch mit einzubringen vor Ort, dass die Führhundearbeit dort wieder laufen kann.
Ja, vielen Dank. Ja, und um mal so ein bisschen zeigen zu können, wie erfolgreich denn Selbsthilfearbeit im Bereich des Blindenführhundwesens so ist, möchte ich mal einsteigen mit einem ganz wichtigen Jahr, 2016. 2016 war 100 Jahre Blindenführhundausbildung in Deutschland und da hat der DBSV eine Resolution mit 4 Forderungen verabschiedet zum ja, zur Ausbildung und zum Einsatz von blinden Führhunden. Und wir wollen uns doch mal gemeinsam kurz angucken, was ist denn da draus eigentlich geworden. Bevor wir das tun, fasse ich das mal kurz zusammen. Also die erste Forderung bestand darin, der Zutritt mit blinden Führhunden überall hin muss gewährleistet werden. Die zweite Forderung bestand darin, dass damals sehr alte Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung im Bereich blinden Führhunde ja, doch mal mit auf den aktuellen Stand zu setzen. Der dritte Punkt, da ging es um diejenigen, die blinden Führhunde über die gesetzlichen Krankenkassen abgeben? Was müssen eigentlich die Fürhundschulen für Voraussetzungen erfüllen? Und der vierte Punkt bestand darin, eben die Ausbildung und Qualifizierung im Bereich Blindenführhunde voranzubringen. Und da würde ich doch gerne mal einsteigen mit dem ganz, ganz großen Thema Zutritt mit Blindenführhunden überall hin. Und vielleicht erstmal für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so kennen und nicht so wissen, Jette, wie sind denn deine Erfahrungen als Blindenführhundhalterin so in dem Bereich? Klappt das alles reibungslos?
Heute vielleicht besser als vor 8 Jahren, als ich begonnen habe, mit dem Hilfsmittel für Hund mich durch die Welt zu bewegen und fortzubewegen. Und das war, es ist eigentlich, es wundert mich nicht, dass wir das damals als Punkt 1 gesetzt haben, denn es ist das Thema, ne? Ich bin mobil mit meinem Hilfsmittel für Hund und muss mir Gedanken darüber machen, komme ich mit meinem Führhund eigentlich überall dahin, wo ich ihn jetzt brauche. Und ja, was habe ich vor 5, 6, 7 Jahren noch für Kämpfe durchgestanden und ausgestanden, um tatsächlich überall meinen Zutritt zu bekommen. Noch, ja, ich denke, gleich werden wir ja Ausblick auf die gute Arbeit nehmen, die und auf die Erfolge, die wir da erzielt haben. Davor hatten wir kleine Möglichkeiten, uns das Gesamte zu erstreiten, aber es waren, man musste die Ärmel hochkrempeln und musste ziemlich für sich und seine Bedürfnisse einstehen und durchaus erklären, ja, nee, den kann ich jetzt nicht draußen vor der Fleischerei und vor dem Bäcker ablegen. Und nein, ich kann meinen Hund nicht vor der Arztpraxis draußen liegen lassen und noch irgendwo anbinden oder nein, im Hotel, ja, da nehme ich ihn dann am besten auch nicht mit, weil nee, also Hunde sind da nicht erlaubt und ich kann es gar nicht so viel aufzählen, wie das die Aufgaben vor einem lagen, gerade wenn man frisch mit Führhund unterwegs ist und erstmal lernen muss, dementsprechend für sich einzustehen und zu sagen, nee, ist mein Hilfsmittel und das nehme ich mit rein. Also eine große, große Herausforderung für jeden Halter.
Ja, und das ist ja auch ein Stück weit bis heute so, ne? Also das erlebe ich ja auch hier in der Beratungspraxis ganz häufig, kommt immer wieder vor. Gerade hatten wir in Süddeutschland eine große Fastfood-Kette, wo wieder eine Frau mit ihrem Führhund ja, rausgeworfen wurde. Also alltäglich leider immer noch. Johannes, kommen wir mal zu dir und mal den Good News sozusagen. Wir haben ja jetzt seit 2000 und 21 eine Neuregelung im Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, die doch dafür Erleichterungen sorgt. Würdest du das mal kurz erläutern? Um was geht es da? Was ist da geregelt? Ganz knapp und kurz.
Okay, ja, also das ist der Paragraph 12e im Behindertengleichstellungsgesetz, der regelt ein Zutrittsrecht für Menschen mit Behinderung in Begleitung ihrer Assistenzhunde, so heißt das. Normalerweise ist es ja so, dass in viele öffentlich zugängliche Bereiche Hunde eigentlich nicht reinkommen. Denn die InhaberInnen zum Beispiel von Supermärkten, Gaststätten, Krankenhäusern und so weiter können das eigentlich bestimmen. Hier haben Hunde nichts zu suchen. Assistenzhunde, zu denen eben auch die blinden Führhunde gehören, haben jetzt mit Paragraph 12 EBGG da eine besondere Stellung. Wenn ein behinderter Mensch in Begleitung seines Assistenzhundes zum Beispiel in einen Supermarkt rein möchte, dann müssen die BetreiberInnen und die MitarbeiterInnen das grundsätzlich dulden. Grund
Ansonsten ist es
ist
eine Diskriminierung.
ganz genau eine unzulässige Diskriminierung. Der Grund ist ja der, wer behindert ist und einen Assistenzhund als Hilfsmittel nutzt, der braucht diesen Hund und man darf ihm nicht den Zugang mit dem sozusagen selbstgewählten Hilfsmittel verwehren. Es gibt ja immer so Bedenken, Hygienebedenken, deshalb darf der Hund nicht rein oder es gibt eventuell Leute, die Allergie oder eine Phobie haben. Und um diese berechtigten Interessen auch im Blick zu haben, muss ein Assistenzhund und muss der Mensch mit Behinderung natürlich auch gut ausgebildet sein. Also einmal muss der Assistenzhund natürlich gelernt haben, die Hilfeleistungen gelernt haben, damit er dem Menschen helfen kann. Und zum anderen muss er auch so ausgebildet sein, dass er sich zum Beispiel in einem Supermarkt angemessen verhält und nicht irgendwie Waren anschnüffelt oder
Wurst klaut.
andere Besucher an, genau anspringt oder Wurst klaut zum Beispiel, genau. Also und deshalb gibt es neben diesem Zutrittsrecht, was ganz zentral ist, eben auch Regelungen, wie Assistenzhunde und ihre Menschen ausgebildet und auch geprüft werden. Denn eine gute Ausbildung nutzt ja nichts, wenn man nicht dokumentieren kann, dass man ausgebildet ist. Und nur mit einer dokumentierten Ausbildung durch eine Prüfung bestätigt, kann man dann sein Zutrittsrecht wahrnehmen. Wichtig ist auch, dass man seinen Assistenzhund dann entsprechend kennzeichnet. Denn wenn ich einen Menschen mit Assistenzhund reinlassen muss in mein Geschäft, will ich ja auch sicher gehen, dass es wirklich ein ausgebildetes Assistenzhund-Team ist. Und dafür gibt es jetzt einen offiziellen Ausweis und ein offizielles Abzeichen. Dieses offizielle Abzeichen kann man an dem Hund befestigen, also zum Beispiel an einem Halsband, am Führgeschirr, auf einer Kenndecke, so dass es eben sichtbar ist. Oder man kann den offiziellen Assistenzhundausweis, den gab es bisher auch noch nicht, vorzeigen. Ganz wichtig ist, dass der Mensch mit Behinderung die Wahl hat. Entweder ich kennzeichne meinen Hund mit dem Kennzeichen, mit dem Abzeichen, oder ich zeige den Ausweis vor. Also niemand kann von mir verlangen, einen Ausweis vorzuzeigen, wenn ich meinen Hund kennzeichne. Und noch eine Nachricht, vielleicht bis Ende 2024 reicht als Kennzeichen das weiße Führgeschirr für den Führhund aus. Ab 2025 muss man dann das offizielle Kennzeichen verwenden. Das offizielle Kennzeichen und den offiziellen Ausweis bekommen alle Blindenführ- und HalterInnen bei einer zuständigen Behörde, die ist in jedem Bundesland festgelegt und da kann man diesen Antrag stellen und bekommt dann Ausweis und Abzeichen ausgehändigt.
Genau, und das gilt vor allen Dingen für die, die ihren Blindenführhund über eine gesetzliche Krankenkasse finanziert bekommen haben oder über einen anderen Kostenträger. Die werden dann eben automatisch auch als Assistenzhunde in diesem Sinn anerkannt.
Genau, das sind die allermeisten Blindenführhunde. Für die gibt es ja auch schon länger Regelungen zur Ausbildung und Prüfung. Die sind im schon erwähnten Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen festgeschrieben. Für alle anderen Assistenzhunde gab es diese Regelung bisher nicht und deshalb mussten die zusammen mit dem Zutrittsrecht auch erstmal geschaffen werden.
Ja, das sind doch wirklich gute Nachrichten. Und jetzt schauen wir mal, wie das Gesetz sich in der Praxis etabliert. Aber ich denke, da können wir doch schon mal sagen, haben wir von den vier Forderungen doch schon mal an einer einen guten Haken dran. Und jetzt kommt es halt auch in der Praxis darauf an, dass das gut umgesetzt wird. Den zweiten Punkt, den wir ja hier auf unserer Resolutionsliste hatten, war eine Überarbeitung des Hilfsmittelverzeichnisses der gesetzlichen Krankenkassen. Und dieses Hilfsmittelverzeichnis, das hat ja eine große Bedeutung, weil dort geregelt ist, welche Anforderungen bestimmte, also Hilfsmittel, alle möglichen Hilfsmittel, eben unter anderem auch Blindenführhunde, erfüllen müssen, um eben dann auch durch die Krankenkassen finanziert zu werden. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Ort, wo eben auch, ja, Qualitätsstandards gesetzt werden, wo festgelegt, wird, wie ist die Blindenführhundausbildung gestaltet? Welche Hunde dürfen dort eingesetzt werden? Wie ist die Prüfung nachher gestaltet? Und da haben wir tatsächlich eine grundlegende Überarbeitung, so wie auch gefordert, der entsprechenden Produktgruppe, so heißt das, erhalten. Und die Blindenführhunde sind mittlerweile Teil der Blindenhilfsmittel geworden. Johannes, möchtest du kurz was noch zu dem Änderungsbedarf in diesem Bereich sagen?
Ja, also klar, ich möchte jetzt nicht auf Detailregelungen eingehen. Man kann natürlich an einem einigermaßen gut geregeltem Werk immer noch Sachen ändern. Aber was wirklich ein großes Thema ist und wo wir wahrscheinlich einige Änderungsvorschläge einbringen werden, ist das Thema Gespannprüfung. Wir bekommen aus den Landesvereinen, wir bekommen über den Arbeitskreis und wir bekommen auch in dessen Arbeitsgemeinschaften immer wieder die Rückmeldung, dass wir da was machen müssen. Es ist gut geregelt, dass die Gespannprüfungen von einer Prüfkommission abgenommen werden müssen, die aus mindestens zwei bewertenden GespannprüferInnen besteht. Das ist eigentlich ein Fortschritt. In der Praxis ist es leider, sage ich immer noch, durchaus üblich, dass die Prüfung nur von einem oder einer Gespannprüferin abgenommen wird, die dann entweder Expertise im Bereich Hundetraining oder Verhalten oder im Bereich Orientierung und Mobilität für Blinde und Sehbehinderte hat. Der Sinn der Regelung im Hilfsmittelverzeichnis ist eigentlich, dass es eine Prüfkommission sein soll, in der sich der eine Mensch mit dem Thema Hund und der andere Mensch mit dem Thema Orientierung und Mobilität besonders gut auskennt, aber beide jeweils die grundlegenden Erfahrungen oder Kenntnisse in dem anderen Spezialbereich auch haben. Also der Hundemensch soll in O&M fit sein und der O&M-Mensch zum Thema Hund. So qualifizieren und bilden wir auch die GespannprüferInnen fort, soweit es in Regie des DBSV geschieht. Es gibt immer wieder auch Beschwerden darüber, die Gespannprüfungen seien im Einzelfall zu lang. Da würden Sachen merkwürdig geprüft oder überflüssige Sachen geprüft. Das sind alles Dinge, wo wir einmal natürlich intern mit den GespannprüferInnen werden reden müssen, aber auch, wo es bessere Regelungen braucht, dann auch mit den gesetzlichen Krankenkassen, um die dann im Hilfsmittelverzeichnis zu verankern. Nicht zuletzt im Interesse der Hunde und Menschen, die geprüft werden müssen und ja auch nicht überfordert werden sollen.
Ja, vielen Dank. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, können wir auch an Forderung 2 erstmal ein Häkchen dran machen, und können sagen, okay, wir entwickeln in Detailfragen weiter, aber wir haben erstmal eigentlich moderne Regelungen im Hilfsmittelverzeichnis, die übrigens ja auch ein bisschen Pate gestanden haben für die allgemeine Assistenzhundeverordnung. Also das zeigt ja auch, der DBSV hat da hier ganz schön Vorreiterarbeit mit geleistet, denn die ja, Regelungen, die dort entstanden sind über die vielen, vielen Jahre, da war der DBSV immer maßgeblich mit beteiligt und dementsprechend ja auch diejenigen, die sich im Arbeitskreis der Blinden für Hundehaltenden engagieren. Ganz kurz zur dritten und vierten Fragestellung, das machen wir hier ein bisschen kürzer. Wir haben mittlerweile auch Regelungen bekommen, verbindliche Regelungen, die sozusagen Führhundschulen erfüllen müssen, um überhaupt Verträge mit Krankenkassen abschließen zu dürfen, um blinde Menschen zu versorgen. Da gibt es jetzt verbindliche Regelungen. Gibt es jetzt auch Regelungen, die eine Art Fortbildung sicherstellen sollen? Das muss sich jetzt in der Praxis noch tatsächlich etablieren. Also die Regelungen sind schon da, die Fortbildungen noch nicht, um einfach mehr Qualität bei der Blindenführhundversorgung hineinzubekommen. Da würde ich also sagen, haben wir so ein halbes Häkchen dran, gilt es noch nachzuschärfen und nachzuarbeiten in den nächsten Jahren und zu gucken, dass wir dann tatsächlich eine gute Qualität in der Blindenführhundversorgung auf Dauer sichern. Was, Jette, fällt dir in der Beratungspraxis besonders auf oder was ist dir auch besonders wichtig, was du noch mal zum Abschluss mitgeben möchtest, zum Thema Versorgung mit einem Blindenführhund als ja, ehemalige Beraterin, aber auch als Führhundhalterin?
Ja, das ist denn sozusagen jetzt in Richtung der Menschen, die sich vorstellen können, der Blindenführhund ist ein Hilfsmittel für mich. Ich habe immer wieder in der Beratungspraxis gemerkt, dass es oft Dann darum geht, ja, wie bekomme ich ihn? Wie wehre ich mich bei Ablehnung? Ist es denn in Ordnung, dass der medizinische Dienst zu mir kommt und guckt, dass es dem Hund bei mir gut geht? Und ich habe mir immer so gedacht, das sind ja alles Fragen, die stellt man sich auf dem Weg oder da braucht man Antworten, um sich dem Weg stellen zu können. Ich möchte aber noch bei uns selber viel früher ansetzen, nämlich in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, ja, das könnten Hilfsmittel für mich sein. Es ist aber ein lebendiges, ein lebendes Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel auf vier Pfoten, die mich begleiten können, die aber im Begleitprozess sich verletzen können. Dann muss ich in der Lage sein, den Hund in dem Moment aus dem Führen rauszunehmen. Muss in der Lage sein, dann durchaus meinen Weg alleine nach Hause fortzusetzen. Auch die Frage sich zu beantworten, wie gut bin ich denn unterwegs? Wir stehen dann vor der Frage im Beantragungsprozess, wie sieht es denn aus? Gibt es denn erfolgreich abgeschlossenes Orientierungs- und Mobilitätstraining? Eine Frage, die ich ganz persönlich als absolut berechtigt empfinde, denn der Hund kann uns unterstützen, der kann uns aufmerksam machen und der kann uns gut begleiten, aber er braucht uns mit unserer Körpersprache, Körperhaltung und dem Hinweis, wo wollen wir hin? Und der Hund wird nicht der Begleiter auf zwei Beinen, der mit uns die gleiche Sprache spricht, werden. Er wird immer in seiner Art und Weise mit uns reden. Das muss uns klar sein. Wir lernen eine neue Kommunikationsform, nämlich zwischen Tier und Mensch. Bin ich in der Lage, die zu erlernen? Ist der Hund in der Lage, meine Sprache zu erlernen? Sind wir in der Lage, ein Team zu werden? Da haben wir auch gerade noch mal was zum Thema Gespannprüfung gehört. Ist der absolute, geht das gut aus? Ist das ein super Ausgangspunkt? Für uns als gemeinsames Gespann zusammen unterwegs. Und ja, und kann ich halt mich dann eben darauf einlassen, ein lebendiges Wesen über viele Jahre in meinem Leben zu haben und dann dementsprechend auch mal Rücksicht darauf zu nehmen. Und nicht nur sozusagen zu sagen, ja, ich habe mir jetzt aber vorgenommen, heute Abend in die Disco zu gehen und meinem Hund geht es aber eventuell nicht gut, weil, weiß ich nicht, auch Hunde können krank werden, ist auch ein Aspekt. Und dann kann ich durchaus, wenn ich denn möchte, dass der Hund mich begleitet, ihn eventuell zumindest mal nicht als Hilfsmittel mitnehmen, aber zum anderen vielleicht auch gar nicht meinen Besuch so durchführen, weil ich der einzige Mensch bin zu Hause, der sich auch um dieses kranke Tier dann kümmern kann. Und das wäre sowas, wo ich jetzt dankbar bin, das heute hier mal platzieren zu können in unserem Podcast, an jeden Einzelnen, der sich damit auseinandersetzt, ist Hund, ist für Hund auch wirklich mein Hilfsmittel.
Ja, danke, Jette. Johannes, du bist ja in der Beratung viel unterwegs auch und hast viel Kontakt mit blinden FürhundhalterInnen und Menschen, die sich dafür interessieren. Was ist dir so dabei besonders aufgefallen, auch in der letzten Zeit? Was wäre dir nochmal ein wichtiges Anliegen?
Drei Punkte. Wir haben ja gesagt, die meisten Blindenführhunde werden von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert und die Regelungen für die Blindenführhunde stehen in deren Hilfsmittelverzeichnis. Da steht zum Beispiel auch drin, welche Kosten für den Hund übernommen werden. Denn als Hilfsmittel muss der ja auch sozusagen instand gehalten werden und gewartet werden und dafür übernehmen die Kassen auch die Kosten. Jetzt kommt es in der Beratung häufig vor, dass Leute kommen und sagen, ja, ich habe jetzt die Tierarztkosten hier eingereicht und die Krankenkassen möchten die gar nicht übernehmen. Dabei ist das eine sehr klare Sache. Tierarztkosten müssen in der Regel extra von den Kassen übernommen werden. Die fallen nicht unter eine monatliche Pauschale, die FürhundhalterInnen für den Unterhalt ihres Hundes bekommen, das sogenannte Futtergeld. Und das ist ein Beispiel dafür, dass offensichtlich einige SachbearbeiterInnen bei den ja etwas über 100 Krankenkassen, die es ja jetzt in Deutschland noch gibt, offensichtlich die Regelung ihres eigenen Hilfsmittelverzeichnisses nicht gut genug kennen und es deshalb auch immer wieder zu, ja, man muss es so sagen, Fehlentscheidungen in Sachen Führhund kommt. Und das ist eigentlich sehr schade, weil wenn man gut geschulte SachbearbeiterInnen hätte, dann würden solche, ja, Fehlentscheidungen weniger werden. Die zweite Sache betrifft das Zutrittsrecht, von dem wir vorhin gesprochen haben. Was passiert denn, wenn uns der Zutritt mit Hund trotzdem mal verweigert wird, trotz aller gesetzlichen, guten Regelungen? Es gibt viele Möglichkeiten, da sein Recht durchzusetzen. Eine Möglichkeit im Behindertengleichstellungsgesetz ist ein Schlichtungsverfahren, das man anstreben kann. Da nimmt eine offizielle Stelle, eine Schlichtungsstelle, Kontakt mit demjenigen auf, der mich mit Hund nicht in zum Beispiel seinen Supermarkt lassen möchte, erklärt dem die Rechtslage und versucht dann eine gütliche Einigung herbeizuführen, wo es dann vielleicht darauf hinausläuft, dass ich dann doch mit Hund in das betreffende Geschäft oder die Praxis oder so hinein darf. Das ist der Optimalfall und das klappt oft auch ganz gut, weil oft ist der Grund, warum uns der Zutritt immer noch verweigert wird, dass die Leute schlicht nicht wissen, dass es diese Regelungen gibt und uns die Erklärung offensichtlich nicht abnehmen, aber wenn da eine offizielle Stelle mit denen in Kontakt kommt, dann funktioniert das oft gut. Manchmal sind die Erfahrungen aber auch schlecht, dass es eben nicht zu einem guten Ergebnis kommt. Und dann ist es für die meisten wirklich schwierig weiterzumachen, denn dann wäre eigentlich der nächste Weg der Klageweg. Und ich denke, da könnten wir, wenn es zu einer Reform der Regelungen im Behindertengleichstellungsgesetz kommt, durchaus auch einsetzen und sagen, vielleicht sollte hier das Recht etwas verschärft werden, dass wir zum Beispiel auch über die Zahlung von Bußgeldern einen besseren Hebel haben, denn die Praxis zeigt ja in anderen Bereichen, die Leute gewähren uns unser Recht oft nur dann, wenn es ihnen persönlich wehtut. Alles Schlichten ist gut und schön, aber wenn das Ganze nicht ernsthaft durchgesetzt wird, relativ niedrigschwellig, dann haben wir da vielleicht auch weniger gute Karten. Das wäre so eine Anregung aus der Für- und Halterinnenschaft für eine Reformdiskussion. Und mein dritter Punkt, da geht es nochmal um das Engagement. Also ich unterstütze natürlich das, was Jette vorhin gesagt hat. Die Leute, die sich einbringen möchten zum Thema Führhund, sind herzlich willkommen. Und eine Möglichkeit neben der Arbeit in den Fachgruppen und Arbeitskreisen auf Landesebene ist auch die Mitarbeit in den Arbeitsgemeinschaften des Arbeitskreises auf Bundesebene. Weil wir sehr viele Aufgaben haben, von denen ich ja vorhin auch nicht alle aufzählen konnte, hat der Arbeitskreis mehrere themenspezifische Arbeitsgemeinschaften. Da geht es um Themen wie Zutrittsrechte, Qualitätssicherung. Wir haben eine AG Internationales, wir haben eine AG Für- und Schulen, Feedback zu Gespannprüfungen und AG Bildung, wo es um die ganzen Fortbildungen geht. Und diese AGs sind nicht nur offen für Mitglieder des Arbeitskreises, sondern ganz ausdrücklich und sehr erwünscht ist auch die Mitarbeit von Mitgliedern in den einzelnen Landesvereinen. Also wer sich berufen fühlt, bei einem dieser Themen mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Wenn Sie oder ihr googelt Blindenführhunde, DBSV, Fachgruppen, dann landet ihr auf der Seite, wo ihr sowohl die Ansprechpersonen auf Landesebene findet, aber auch die SprecherInnen der jeweiligen Arbeitsgemeinschaften im Arbeitskreis des DBSV. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich fasse das mal kurz zusammen. Also, Jette, du sagst, also wirklich schauen, passt der Hund in meine Lebensumstände hinein und kann ich das über mehrere Jahre gewährleisten? Und Johannes, du machst nochmal, wie ich als Juristin ja auch wichtigerweise finde, darauf aufmerksam, dass wir Rechte haben und dass wir sie aber auch durchsetzen müssen und dass wir sie übrigens auch durchsetzen können. Und da gibt es ja Möglichkeiten, Und unsere Rechtsberatung, die RBM Gemeinnützige GmbH, unterstützt hier mit Beratung und gegebenenfalls auch Vertretung, im Einzelfall bestimmt gern. Aber eben Recht ist nur so gut, wie es dann auch durchgesetzt wird. Das vielleicht auch als Appell, sich dann auch zu trauen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für diese interessanten Impulse und hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie einen spannenden Einblick in die Arbeit zum Thema Blinden für Hunde im DBSV gewinnen konnten.